Finden und Prüfen der richtigen Informationen unter zeitlichem Druck, Auszehrung, Skandalisierung und Kampf der Redaktion um Aufmerksamkeit. Mit diesem Titel folgte die zweite Keynote der Veranstaltung Steilvorlagen für den Unternehmenserfolg, Smart Information Trends and Hypes vom 9.10.2014 im Rahmen der Frankfurter Buchmesse. Michael Spreng, Berater und Publizist, skizziert mit den Verlagen eine Branche, die ebenso wie Information Professionals im Arbeitsbild gleiche Herausforderungen zu bestehen haben. Auch unter dem wirtschaftlichen Aspekt müssen sich gerade Zeitungsverlage der Daseinsberechtigung aktuell erwehren. Dies sollte Information Professionals ebenfalls bekannt vorkommen. Man kann also viel von Michael Spreng für den eigenen Job mitnehmen. Die Vorstellung und Anmoderation zu Herrn Spreng wird wie gewohnt von Stefan Holländer gehalten. Und am Podcast-Mikrofon für Sie, Michael Klems von infobroker.de.
Der Infobroker Podcast. Der Audiokanal von infobroker.de.
Den nächsten Referenten anzukündigen und mit dem nächsten Referenten möchten wir über den engen Tellerrand unserer eigenen Branche etwas hinausblicken. Michael Spreng ist ein bekannter Publizist und Berater. Er hat, was ich offen zugebe, immer mein Traum als Schuljunge gewesen wäre, bereits in seinen letzten Schuljahren als Journalist angefangen bei der Frankfurter Neuen Presse und wurde dann Lokalreporter und hat gleichzeitig auch angefangen, für die Welt am Sonntag zu arbeiten. Auf diese Art und Weise wurde er dann weiterempfohlen nach Hamburg und im Jahre 1971 ist er dann in das Ressort Innenpolitik der Welt gewechselt und wurde dann in der Folge stellvertretender Chefredakteur vom Bild, ging dann noch einmal zum Neven Dumont Verlag, war dort Chefredakteur des Kölner Express, kehrte dann wieder zum Spiegel Verlag, zum Springer Verlag zurück, Entschuldigung, übernahm die Chefredaktion der Bild am Sonntag, war in der Folge auch 2002 Wahlkampfberater und Manager für Edmund Stoiber und ist auch als Kolumnist bekannt, hat er doch in den Jahren 2005 bis 2008 für das Hamburger Abendblatt geschrieben und heute ist er Gesellschafter des Mediendienstes dwdl.de. Ich möchte Herrn Spreng bitten, zu uns nach vorne zu kommen. Er wird zum Thema sprechen, Finden und Prüfen der richtigen Informationen unter zeitlichem Druck. Wahrlich etwas, was ich aus meiner eigenen Erfahrung in der Zeitungsbranche noch sehr gut kenne. Bitte, Spreng.
Wird schon gehen. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe ein bisschen Angst, dass Sie jetzt bei meinem Vortrag den Eindruck gewinnen, hier steht der Heizer auf der E-Lok. Ja? Ich bin halt ein alter Printjournalist, Betonung auf Printjournalist. Vielleicht sehen Sie am Ende meines Vortrags die Betonung anders. Aber ich kann nicht aus meiner Haut. Das heißt, ich beschäftige mich mit Journalismus, mit der Lage des Journalismus und journalistischer Informationsgewinnung. Und bin insofern, ich bin nicht böse über die Formulierung, aber ich bin ein Vertreter der dummen Rohdaten. Ja. Von mir hören Sie heute einen Bericht über eine Krisenfront. Nicht über die großen Krisen und Kriege dieser Welt, sondern über eine weltweite Krise, die auch unser Land verändern wird. Deshalb konzentriere ich mich auf Deutschland. Eine Krise, die langfristig zwar nicht die im Grundgesetz garantierte Meinungs- und Informationsfreiheit abschaffen wird, aber eine Krise, die eine fundierte Informationsgewinnung und Meinungsbildung immer mehr und auf Dauer existenziell bedroht. Ich werde deshalb zwar die Vorgabe meines Vortrages einhalten, aber nicht die Vorgabe der Überschrift über den heutigen Tag, Steilvorlagen für den Unternehmenserfolg. Ich spreche von der Krise der deutschen Printmedien, von der Krise des Online-Journalismus und vom Versagen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und Rundfunks. Diese Medienkrise führt am Ende zur Informationskrise. Das Internet hat zwar ungeahnte Möglichkeiten zur Information und zur Verbreitung von Informationen eröffnet, gleichzeitig aber ist es auch ein Medium der Propaganda und der Subjektivität. Selbst Fachleute können das kaum noch unterscheiden, erst recht nicht normale Leser. Und in der Ukraine-Krise hat man gesehen, was das in den Köpfen der Menschen anrichtet. Drei Nachrichten von dieser Krisenfront möchte ich Ihnen allein aus den letzten 4 Wochen möchte ich Ihnen nennen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung spart 200 Stellen ein, davon 40 in der Redaktion. Gruner und Jahr streicht 400 Stellen, davon mindestens 26 in der Sternredaktion. Das Darmstädter Echo baut 160 von 300 Stellen ab. Wie viele davon der Redaktion, wurde nicht gesagt. Unter den Stellenabbau fallen natürlich auch Stellen von Angestellten, die für die Redaktion wichtig sind. Ich habe. Danke. Im Archiv, in der Dokumentation, in der Korrektur, wenn es sie überhaupt noch gibt. Darunter werden auch viele der ohnehin immer selteneren Fachjournalisten sein, für Technik und Medizin zum Beispiel. Diese Entlassung ist ein schleichender, aber massiver Personalabbau bei allen Zeitungen und Zeitschriften in den letzten Jahren vorangegangen, durch Ausdünnung und Zusammenlegung der Redaktionen, durch die Einstellung von Zeitungen. Dahinter verbirgt sich ein dramatischer journalistischer Kompetenzabbau und damit eine Reihe von Gefahren. Die Gefahr, dass immer weniger Zeit für eine gründliche Recherche bleibt und für einen Journalisten, reicht es nicht, wie wir in den Beispielen vorher gesehen haben, die ich für die kommerzielle Nutzung überzeugend finde, reicht es nicht, sich wiederum auf eine andere Maschine zu verlassen, die behauptet, objektive Daten zu liefern. Als Journalist sage ich natürlich, ja, kann ich das glauben über die Straftaten in den Niederlanden? Ja, welche Angaben liegen dem zugrunde? Was ist ausgewertet worden? Also das führt mich als Journalist leider nicht sehr viel weiter. Für Unternehmen sehe ich das anders. Die zweite Gefahr ist, dass aus Printjournalisten Schreibmaschinen werden, die vor dem Printprodukt ihre Online-Ausgaben schnell und vorrangig bedienen müssen und die sozialen Netzwerke mit Stoff versorgen müssen und die, wenn sie Pech haben, auch noch mit der Digicam die bewegten Bilder liefern müssen. Wobei ich natürlich weiß, dass ein Journalist heutzutage auf den wichtigen Internetkanälen präsent sein muss und für seine hoffentlich gut recherchierten Artikel werben muss. Die Frage ist aber, ob ihm dafür noch die Zeit gewährt wird. Früher haben wir uns amüsiert über die Stellenanzeige Journalist mit Führerschein Klasse 3 und Fotokenntnissen gesucht und haben die armen Schweine bedauert. Gegenüber heute war das harmlos. Und es steigt die Gefahr, dass PR-Abteilungen immer mehr Eingangstore in überforderte Redaktionen finden, indem Informationen ungeprüft übernommen oder Pressemitteilungen nur noch umgeschrieben werden. Und das Ganze spielt sich in einer Welt ab, die angesichts der Informationsüberflutung viel mehr prüfende, einordnende und kritische Köpfe bräuchte. In einer Welt, in der ohnehin kaum noch zwischen Lüge und Propaganda und überprüfbaren Informationen unterschieden werden kann. In einer Welt, in der immer mehr Menschen sich ihre Informationen so aus dem Internet zusammenstellen, dass nur noch ihre eigenen Interessen bedient werden und ihre eigene Meinung bestätigt wird. Dieser Trend wird durch die Algorithmen der Suchmaschinen bestätigt und verstärkt. Sie wissen dann von dem, was Sie als Ihre Interessen definiert haben, immer mehr und vom Rest der Welt immer weniger. Sie finden im Internet alles, was Sie interessiert, mit hervorragenden Quellen und Originaldokumenten, aber Sie verengen Ihren Horizont zum Tunnelblick. Und damit entgeht Ihnen das schönste Erlebnis, das Zeitungen und Zeitschriften vermitteln können. Dass Sie etwas mit Interesse lesen, von dem Sie zuvor nicht wussten, dass es Sie interessiert. Mir geht es zum Beispiel jeden Sonntagmorgen so, wenn ich die Frankfurter Allgemeine am Sonntag lese oder die Seite 3 der Süddeutschen. Natürlich gibt es immer noch hunderte Journalisten, die sich dieser Krise entgegenstemmen, die eigensinnig auf Zeit für Recherche und Überprüfung von Informationen bestehen, die Chefredakteure und Verlage haben, die ihnen diesen Freiraum erhalten wollen. Aber es sind unter den aktuellen wirtschaftlichen Zwängen eine seltene Spezies. Deshalb will ich Ihnen die heutige Medienlandschaft kurz aus meiner Sicht schildern. Sie ist gekennzeichnet durch 2 Entwicklungen. Durch die um ihre Existenz ringenden Printmedien, die Auflagen verfallen. Viele Zeitungen und Zeitschriften verschenken einen Großteil ihrer Exemplare, um die Zahlen nicht ins Bodenlose sinken zu lassen. Bild-Zeitung und Bild am Sonntag haben sich seit 2000 mehr als halbiert. Bei anderen Blättern sieht es teilweise noch dramatischer aus. In den letzten 5 Jahren verlor der Spiegel 15% Auflage. Von den 874.000 werden 204.000 verschenkt. Der Spiegel hat in 10 Jahren 250.000 Exemplare verloren und hat nur 50.000 davon in E-Paper-Abonnements verwandeln können. Also 4 von 5 Exemplaren sind spurlos verschwunden. Bei Focus ist es noch dramatischer, in 5 Jahren 26% verloren. Von 498.000 werden 252.000 verschenkt. Beim Stern 21%, von 756.000 Exemplaren werden 430.000 verschenkt. Die Welt verschenkt von ihren 208.000 Exemplaren mehr als 40%. Aber auch die Süddeutsche und die FAZ, die in den letzten 5 Jahren etwa 10% ihrer Auflage verloren haben, verschenken jedes 5. Exemplar. Verschenkt heißt kostenlose Werbeexemplare, Flugauflage, extrem verbilligte Exemplare für Lesezettel. All das nur, um Reichweite zu erhalten, kostet es, was es wolle. Damit sinken nach den dramatisch gesunkenen Anzeigenerlösen, weil das Rubrikengeschäft, also Immobilien, Autos, An- und Verkaufsstellenanzeigen ins Internet abgewandert ist, auch die Vertriebserlöse immer stärker. Es ist ein Teufelskreis. Dieser Existenzkampf führt dazu, dass Zeitungen eingestellt werden oder in die Insolvenz gehen und dass es immer weniger Vollredaktionen gibt, die also die gesamte Zeitung journalistisch selbst produzieren. Bei Springer zum Beispiel wird der überregionale Teil von 4 Zeitungen aus einem sogenannten Newsroom produziert, bei Matzak 5, bei Dumont-Schauberg 3. Und dieser Trend verschärft sich. Immer mehr Verlage gliedern ihre Redaktionen in nicht tarifgebundene GmbHs aus, um die Gehälter zu drücken, was die Motivation der Redakteure nicht gerade fördert. Und diese Entwicklung fördert den Typ des angepassten Journalisten, der kuschen muss, weil er keine beruflichen Alternativen mehr hat. Die Pressefreiheit aber wurde vor der Krise auch dadurch garantiert, dass ein Redakteur seinem Chefredakteur oder der Chefredakteur seinem Verleger sagen konnte, Sie können mich mal. Das war eine wichtige Grundlage der Pressefreiheit. Dieser Existenzkampf führt dazu, dass bei immer weniger Zeitungen immer weniger Journalisten um immer mehr Aufmerksamkeit kämpfen. Dieser Existenzkampf, auch in Konkurrenz zu den Online-Medien, führt dazu, dass Skandale und vermeintliche Skandale immer stärker instrumentalisiert werden, um größere Aufmerksamkeit zu erzielen und den Wettbewerber zu übertrumpfen. Daher auch das Schlagwort von der Skandalisierung. Jedes Bobbycar von Christian Wulff wird zum Skandal erklärt, jeder Versprecher eines Politikers. Diese Skandalisierung betrifft Politiker und Unternehmen gleichermaßen, von Steinbrücks Pinot Grigio für unter 5 Euro bis zur Vollmilchnuss von Rittersport. Zweitens, die Medienentwicklung ist geprägt durch die rasant gestiegene Bedeutung der Online-Medien von Facebook, Twitter, Blogs und so weiter. Die neuen Medien bedrängen die alten immer stärker und lassen die Erlöse weiter sinken. Es ist ein Verdrängungswettbewerb, häufig im eigenen Unternehmen, wozu die Printmedien selbst beigetragen haben, indem sie die Leser über ein Jahrzehnt lang im Internet an eine kostenlose Kultur gewöhnt haben und jetzt den Geist nicht mehr in die Flasche bekommen. Die meisten Online-Angebote erzielen keine Gewinne, sie sind chronisch unterfinanziert, was sich auf Bezahlung und Qualität der Redakteure und die Anzahl der Redakteure auswirkt. Alle Versuche mit Bezahlschranken oder E-Paper-Abonnements haben bisher nicht oder nicht ausreichend funktioniert. Außer beim Wall Street Journal, das ist, glaube ich, weltweit die erfolgreichste Zeitung, was E-Paper-Ausgaben betrifft, aber das ist ein Spezialfall, hängt auch mit der speziellen Leserschaft und mit dem speziellen Themenschwerpunkt zusammen. Bild Plus zum Beispiel, wofür Springer 10 Millionen Euro für die Bundesliga-Rechte ausgegeben hat, hat gerade einmal 200.000 Abonnenten. Darin sind auch Log-Angebote und stark verbilligte Abonnements enthalten. Sie können sich also vorstellen, wie dort die Kosten-Nutzen-Relation ist. Und das bei einem Verlust von 2 Millionen Printauflagen. Die neuen Medien sind schneller als die alten, bei ihnen finden Ereignisse in Echtzeit statt. Die Leitmedien sind in den meisten Fällen nicht mehr die Printmedien, sondern die Online-Medien. Heute zum Beispiel ist nicht mehr der Spiegel das Leitmedium, sondern Spiegel Online. Die meisten politischen Journalisten haben Spiegel Online als Startseite auf ihrem Computer. Dort werden Trends kreiert und Interpretationen vorgegeben, an denen sich überforderte Zeitungsredakteure orientieren. Die Online-Medien unterliegen anderen, oberflächlicheren Gesetzen als der klassische Journalismus. Ihr Ziel sind die Klicks, um möglichst hohe Werbeerlöse zu erzielen. Sie brauchen permanent News, Schlagzeilen, neue Bilder, echte und vermeintliche Exklusivgeschichten und eben auch Affären und Skandale. Dabei geht es in erster Linie um Schnelligkeit und erst in zweiter Linie um Genauigkeit. Die Klicks werden generiert, indem alle 3 Stunden der Aufmacher geändert wird, wenn auch nichts Neues, Wichtiges passiert ist, oder sogar indem nur die Überschriften variiert werden, um neue Klicks zu erzeugen. Und weil es gar nicht so viele neue Nachrichten gibt, werden auch Gerüchte und Halbwahrheiten auf News-Tickern und Laufbändern im Sekundentakt präsentiert. Diese Praxis hat zum Beispiel Michael Schumachers Managerin vor einigen Monaten bei Günther Jauch öffentlich kritisiert. Da ging es um Focus Online. Aus dieser Mischung aus Schnelligkeit und mangelnder Genauigkeit resultiert, dass Politiker, Unternehmen und gesellschaftliche Gruppen noch mehr als früher die Deutungshoheit über ihre eigene Person oder ihr eigenes Handeln verlieren. Heute wird die Meinung über Politik, Unternehmen oder auch ein Produkt auch durch Blogs und soziale Netzwerke massiv beeinflusst. Beispiel eines Wirkungsmächtigen in der Politik war Guttenbleck, über diesen Blog ist ja bekanntermaßen der Verteidigungsminister zu Guttenberg gestürzt. Durch sogenannte Shitstorms oder Twitter-Hashtags zu einem brisanten Thema, siehe Rainer Brüderle und seine angeblichen sexuellen Übergriffe oder die Auseinandersetzung zwischen Markus Lanz und Frau Wagenknecht, sind dafür Musterbeispiele. Dabei spielt die Anonymität im Internet eine große Rolle, die Hemmungen abbaut und zu immer schärferen Verunglimpfungen führt. Das Ergebnis ist auch eine kulturelle Verrohung. Die Kehrseite der Schwarmintelligenz ist die Schwarmfeigheit. Ich habe das bei meinem Meinungs- und Analyseblog www.sprengsatz.de so gelöst, dass ich nur noch Kommentare unter Klarnamen zulasse oder von denjenigen, die mir ihre wahre Identität zuvor per Kontaktformular mitgeteilt haben. Parallel zu diesen Entwicklungen kommen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer weniger ihrer Informationsaufgabe nach. Die Sender schielen genauso auf die Quoten wie die privaten und setzen Unterhaltung vor Information. Wichtige Reportagen oder Dokumentationen werden auf den späten Abend verschoben, journalistische Formate werden immer boulevardesker. Dieses Versagen verschärft die Informationskrise. Wenn man bei den Medien vom Prinzip der kommunizierenden Röhren ausgeht, müsste die Printkrise zu verstärkter Information in öffentlich-rechtlichen Sender führen, die dafür ja auch mit Abermilliarden alimentiert werden. Das passiert aber nicht. Dieses von mir entworfene, zugegebenermaßen pessimistische Szenario führt dazu, dass aus Zeit- und Personalmangel weniger gründlich recherchiert wird, dass ungeprüft voneinander abgeschrieben wird und dass am Ende der Leser schlechter informiert wird. Der Satz des Vorstandschefs eines großen Verlages, es gehe nicht um den Gegensatz von Print und Online, sondern um guten Journalismus, ist zwar richtig, aber angesichts der Medienentwicklung ein Hohn. So werden die Probleme verharmlost. Denn derselbe Verlag hat den Newsroom Einheitsbrei erfunden, Redakteure entlassen, Zeitschriften in Billig-GmbHs ausgegliedert und bisher auch keine überzeugende Antwort auf die mangelnden Erlöse im Internet gefunden. Die großen Verlage investieren ihre Gewinne lieber, die sie mit Journalismus erzielen, in Tierfutter, Immobilien oder Unterhaltungsportale. Angeblich, um mit diesen Erlösen guten Journalismus zu finanzieren, aber man kann am Beispiel von Focus Online sehen, dass das nicht passiert. 10% Rendite, die Springer immer noch mit Zeitungen und Zeitschriften machte, die er an den Funke Verlag verkaufte, sind offenbar für Aktiengesellschaften nicht mehr genug. Gründliche journalistische Recherche findet in vielen Fällen nur noch um den Preis der Selbstausbeutung statt. Noch existierende Ausnahmen bei der Süddeutschen, der Zeit oder FAZ bestätigen die Regeln. Recherchen, die sehr zeitintensiv sind, wofür eine Google-Abfrage nicht ausreicht, wo auch LexisNexis-Maschinen nicht helfen, sondern die sind gewissermaßen noch im Handbetrieb. Ja, also man muss mit Menschen sprechen, man muss Menschen treffen, man muss Kanäle offenlegen, die man vorher noch gar nicht kannte, die auch in keiner Suchmaschine enthalten sind. Also all das, was ein klassischer Journalist macht, hilft ihm, die Suchmaschine hilft ihm beim Verifizieren von Zitaten oder historischen Daten oder Autobiografien, aber bei dem grundsätzlichen Problem der journalistischen Recherche nicht. Diese Selbstausbeutung geht noch weiter bei Institutionen wie der Huffington Post, die zahlt Bloggern und Kolumnisten überhaupt keine Honorare. Die Ehre, dort schreiben zu dürfen, muss zum Leben genügen. Ähnlich hält es Focus Online. Im ersten Fall habe ich die Einladung, dort zu schreiben, abgelehnt. Im zweiten Fall mit massivem Druck die Bezahlung für einen Gastkommentar durchgesetzt. Und im Online-Journalismus verwischen sich die Grenzen von redaktionellen Beiträgen und Werbung immer mehr. Schlagwort dafür ist Native Advertising, ganz modern, Allheilmittel der Zukunft. wobei Werbeartikel oder PR grafisch so in das redaktionelle Umfeld integriert werden, dass sie Information und Werbung kaum noch unterscheiden können. Im besten Fall gibt es noch einen kleinen, kaum sichtbaren Hinweis, Sponsored by oder Sonderveröffentlichung. In bunten Blättern ist es schon lange üblich, den redaktionellen Teil für ungekennzeichnete Werbung zu missbrauchen. Früher nannte man das Schleichwerbung. Auch in sogenannten seriösen Wirtschaftsblättern soll das in der letzten Zeit schon vorgekommen sein. Aber der Chef von Ringier hat gerade in einem Interview der FAZ, also dem Schweizer Verlag, gesponserte Artikel als Erlösmodell der Zukunft verteidigt. Solche Entwicklungen bei Online oder Print zerstören auf Dauer die journalistische Glaubwürdigkeit und damit das einzige Zukunftspotenzial, das es für Journalismus gibt. Und damit bin ich bei dem einzigen Ausweg, den ich aus der Misere sehe, nämlich in diese Zukunft zu investieren. Der Abbau journalistischen Personals und journalistischer Standards kann keine Alternative sein. In die Zukunft investieren heißt, in gute Journalisten zu investieren, die glaubwürdig sind, weil sie genau recherchieren und versuchen, objektiv zu sein. Es wird immer Leser geben, sei es im Internet oder in gedruckten Ausgaben, denen dies Geld wert ist. Nicht mehr so viele wie früher, aber genügend, um seriöse Zeitungen und Zeitschriften am Leben zu halten. Und es gibt auch Menschen, wie mich zum Beispiel, die auf das haptische Erlebnis nicht verzichten wollen. Interessant ist auch das Ergebnis zweier wissenschaftlicher Studien, einer norwegisch-französischen, einer kanadischen, dass gedruckte Information im Kopf länger hängen bleibt als diejenige, die am Bildschirm gelesen wird. Eine Erkenntnis, die ich natürlich mit großer Freude gelesen habe. Was die Zukunft betrifft, werden die Süddeutsche und die FAZ dann vielleicht 5, 6, 7 oder 8 Euro kosten pro Exemplar. Dadurch wird die Auflage sinken auf 100.000 oder 150.000, aber die Zeitungen sind dann über die Vertriebserlöse finanzierbar. Gleichzeitig müssen sie versuchen, die Zahl ihrer E-Paper-Leser zu erhöhen. Leider bewerben viele Blätter diese Alternative in ihren eigenen Blättern nur zaghaft und versteckt. Eine gute Sicht haben aus meiner Sicht Lokalzeitungen, die von Natur aus eine große Glaubwürdigkeit bei den Lesern haben. Sie sind nah, ihre Informationen sind häufig vor Ort durch die Leser überprüfbar. Sie müssen im Verbund mit dem Internet zu lokalen Netzwerken werden. Mit Links zu allen Vereinen, Veranstaltungen, Institutionen, Serviceeinrichtungen zur Geschäftswelt. Sie müssen ein unverzichtbarer Teil der lokalen Community werden. Wenn Sie es richtig machen, dann sind Sie auch unverzichtbar. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass im Verlauf dieses Prozesses sich die Gesellschaft noch mehr teilt in eine Informationselite, die noch bereit ist, für guten Journalismus zu bezahlen, und in die anderen, die damit zufrieden sind, nur noch ihre eigenen Interessen im Internet weitgehend kostenlos bedienen zu sehen. Die sich ihre Informationen nach den von ihnen gesetzten Vorgaben zusammenstellen oder im besten Fall zusammensuchen, wobei die Gefahr natürlich immer größer wird, dass sie auf eine der vielen Halbwahrheiten oder Unwahrheiten im Internet hereinfallen. Und die Online-Angebote müssen mit aller Macht versuchen, Erlöse über die klassische Werbung hinaus zu generieren. Durch Bezahlschranken, durch Angebote, dass ab einer bestimmten Zahl von Artikeln gezahlt werden muss, durch kostenpflichtige Zusatzangebote. Das Problem ist natürlich, dass die Verlage jetzt versuchen, nachdem sie 10 Jahre lang die Leute kostenlos zugeschmissen haben, versuchen jetzt diese Bezahlmodelle einzuführen. Und der Leser dieser Online-Angebote sagt, wieso, das war doch 10 Jahre kostenlos, warum soll ich das jetzt plötzlich machen? Also die haben an ihrer eigenen Selbstabschaffung kräftig gearbeitet. Crowdfunding oder Mäzene, ein durch Crowdfunding oder Mäzene finanzierter Journalismus kann zwar eine punktuelle Entlastung bringen, aber ist keine Lösung des Problems. Es gibt leider für die journalistischen Probleme der Zukunft keine Smart Solutions. Mehr fällt mir leider auch nicht ein. Deshalb ist das, wie ich am Anfang sagte, ein pessimistischer Ausblick. Ich hätte Ihnen gerne das Gegenteil erzählt. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und hoffe, dass Sie mich in der Diskussion herausfordern.
Sie hörten den Mitschnitt der Keynote von Michael Spreng, Berater und Publizist, Finden und Prüfen der richtigen Informationen unter zeitlichem Druck, Auszehrung, Skandalisierung und Kampf der Redaktionen um Aufmerksamkeit. Die Keynote wurde gehalten in der Veranstaltung Steilvorlagen für den Unternehmenserfolg Smart Information Trends and Hypes vom 9.10.2014 im Rahmen der Frankfurter Buchmesse. Weitere interessante Mitschnitte zur Veranstaltung Steilvorlagen für den Unternehmenserfolg finden Sie über die Verlinkung in diesem Beitrag. Wir freuen uns über Ihr Feedback zu diesem Beitrag. Nutzen Sie bitte hierfür die Kommentarfunktion im Podcast. Nochmals besten Dank für das Reinhören und bis bald, sagt Michael Klems von infobroker.de.